Back to the Future of AI. Eine Podcast-Zeitreise über künstliche Intelligenz in Unternehmen und Gesellschaft mit KI-Pionier Alexander Tam.
Willkommen zu einer neuen Folge von Back to the Future of AI. Heute begrüßen wir zwei Gäste, Dr. Nina Stumme und Dr. Christina Sievers. Nina ist promovierte Mathematikerin und hat bei der DB InfraGo, dem Schieneninfrastrukturbetreiber der Deutschen Bahn, einen zentralen Bereich für Datenmanagement, Analytics und KI aufgebaut. Mit ihrem interdisziplinären Team aus Bahnexperten und internen sowie externen Daten-, KI- und IT-Spezialisten hat sie zahlreiche Aktivitäten zur Stabilisierung und Kapazitätssteigerung der Schieneninfrastruktur initiiert. Im letzten Jahr hat Nina den KI Innovation Award des FAZ-Instituts und des KI-Bundesverbandes gewonnen. Dr. Christina Sievers ist Partner und Tribe Lead bei der AT. Sie hat im Bereich Bayesianischer Statistik promoviert und bringt knapp 15 Jahre Erfahrung in Data und Machine Learning mit. Zudem leitete sie bereits zahlreiche Kundenprojekte in den Bereichen Digitalisierung, KI und prädiktive Algorithmen. Willkommen, ihr beiden, bei Back to the Future of AI.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Eine neue Folge Back to the Future of AI. Und heute haben wir ein First, kann man sagen, also eine Premiere. Nämlich, wir sind das erste Mal hier im Podcast zu dritt. Und es freut mich riesig, Nina, Tini, dass ihr heute hier seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Back to the Future of AI. Wie bist du denn, Nina, wie bist du denn eigentlich zum Thema KI und Daten gekommen?
Genau, also ich habe Mathematik studiert und bin dann nach meiner Promotion, habe ich mich entschieden, bei der Deutschen Bahn einzusteigen. Habe dann ziemlich viele Jahre mit Digitalisierung und Daten gar nichts zu tun gehabt. Und habe dann eines Tages einfach eine fachliche Aufgabe bekommen, die es notwendig gemacht hat, sich mit Big Data zu beschäftigen. Mhm. Also ganz konkret ging es darum, ein Steuerungssystem für die Instandhaltung der Fernverkehrszüge aufzubauen. Mhm. Und die ICEs senden ja während der Fahrt kontinuierlich ihre Fahrzeugdiagnosen an Land. Die hat man aber nicht systematisch ausgewertet und die Idee war, dass man diese Fahrzeugdiagnosen verwendet und in ein System übersetzt, das den Instandhaltungswerken ganz frühzeitig, während der Zug auf sie zuläuft, schon sagt, in welchem Zustand die Bremsen, die Antriebe, die Klimaanlagen und die Kaffeemaschinen sind. Und ja, dazu war es ziemlich nötig, sich mit Daten und großen Datenmengen zu beschäftigen. Also das war der Einstieg in Daten.
Super spannend. Also witzigerweise, bei mir hat es ja auch ähnlich angefangen. Ich war bei BMW in der Fahrzeugdiagnose und da war es eben auch so, dass man dann mit den IT-Systemen konnte man die Komplexität der Daten und die Geschwindigkeit nicht zu verarbeiten, das hat zu lange gedauert. Und dann mit Excel war man irgendwann dann mit der Menge an Daten überfordert. Und das war dann, weiß ich, wie lange ist das bei dir her ungefähr?
Das habe ich tatsächlich gestartet 2016, glaube ich.
Ah ja, ja. Auch schon einige Zeit dann unterwegs. Ja, genau. Bei mir war das, ich überlege gerade, das war auch so in dem Dreh. Ein paar Jährchen eher, glaube ich, aber da gab es noch keine Telematik. Also wir mussten immer auf die Daten zugreifen, die eben aus den physischen Auslesevorgängen kamen. Spannend. Ja, Tini, dich kennen ja schon ein paar, vielleicht der Zuschauer und Hörer, aber vielleicht kannst du auch noch mal erzählen. Wir hatten es ja gerade auch beim Café. Ja. Wie bist du eigentlich zum Thema Daten und KI gekommen?
Genau, also ich habe so wie du, Nina, auch Mathematik studiert und bei mir ging es aber dann mit dem Thema Daten eigentlich direkt in der Promotion los. Ich habe mich dann intensiv mit der Analyse und Prognose von Kundenverhalten mittels bayesianischer Statistik befasst und habe da ja viel selber mit R damals noch, mit der Programmiersprache R, Algorithmen entwickelt und halt auch wirklich basierend anhand Daten Vorhersagen gemacht. Ja, und nach der Promotion bin ich dann hier oder habe ich hier direkt hier bei Alexander Tam angefangen und dann ging es eben mit den ersten richtigen Kundenprojekten auch im Bereich Daten, Data Science und KI los.
Du warst doch sogar auch auf einem, warst nicht sogar auf einem Bahnprojekt sogar damals?
Richtig, ich habe parallel, während meiner Promotion parallel auch noch so als Freelancer gearbeitet bei der Deutschen Bahn und habe ja erste Daten analysiert, also habe auch schon relativ früh nicht nur eine Anknüpfung zu Daten gehabt, sondern auch zur Deutschen Bahn.
Ja, stimmt. Ja, was viele vielleicht nicht wissen, also wir haben uns ja in der Promotion kennengelernt. Ja, du hast die dann fertig gemacht, ich ja nicht. Und du hast mir damals noch die ersten Tricks in Air beigebracht. Und,
Mit Markov-Ketten haben wir uns viel befasst.
Ja, ja, stimmt. 2010, ja, Wahnsinn. Ja, ja. Da weiß man, wie alt man geworden ist zwischenzeitlich. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Dann, also wie war deine Data Journey? Was waren so die nächsten?
Genau, ich bin dann aus dem Fernverkehr zur DB Netz gewechselt, zum Infrastrukturbetreiber. Mhm. Bin inzwischen bei der DB InfraGo. Das ist nämlich das Unternehmen, das Anfang diesen Jahres entstanden ist aus der Zusammenlegung von der DB Netz AG und der DB Station und Service, sodass man quasi jetzt ein Geschäftsfeld in der DB hat, das für die gesamte Infrastruktur, für die Schieneninfrastruktur und für die Stationen und Bahnhöfe zuständig ist. Dort habe ich zunächst eine Abteilung übernommen, wo es eigentlich um IT-Entwicklung ging und habe dann mich mit mehreren IT-Projekten befasst, die Daten gehalten haben, also jetzt noch gar nicht unbedingt nur BI-Systeme, sondern beispielsweise auch das System der Deutschen Bahn, wo die Geodaten drin liegen, also wo man die gesamte Schieneninfrastruktur eben mit Geokoordinaten und als Pläne abbildet. Und dabei ist klar geworden, dass, das IT-Bauen eine Herausforderung ist, aber das viel größere Herausforderung ist, die Daten, die das System hält, in einen guten Zustand zu versetzen, sodass man aus ihnen dann Mehrwert generieren kann. Und das hat uns dann im Ende veranlasst, 2020 den Vorschlag zu machen, dass die Abteilung aus einer IT-Bauen-Abteilung etwas umdefiniert wird zu einem Bereich, der zentral ist und eben sich mit Datenmanagement, Analytics und KI auch befasst. Und dann ist es langsam losgegangen und dann kamen nach einigen Jahren Aufgaben, die dann halt nicht mehr ohne KI gingen.
Super spannend und auch toll, dass es ganzheitlich gefasst ist. Wir haben ja oft das Thema, dass in Firmen auch historisch bedingt die Datenverantwortung, die Analytics, BI, Controlling, SAP-Welt vielleicht in einem Bereich ist und dann kommt so neu das Thema AI obendrauf und jetzt am besten noch GenAI. Und irgendwie ist man sich nicht so ganz untereinander klar. Und dann kommt man oft über diesen, ich sag mal, POC-Pilotstatus schwer hinaus.
Ne? Genau, also Achtung, der Bereich ist zwar tatsächlich insofern sehr ganzheitlich, als er einen Schwerpunkt auf dem Thema, Datenqualität in IT-Bestandssystemen hat, einen Schwerpunkt darauf hat, wie macht man Daten verfügbar, also einfach verfügbar, einfach analysierbar. Wie befähigt man Kolleginnen und Kollegen selbstständig, ihre Daten zu analysieren und einen dritten Bereich hat, der sich dann eben mit Automatisierung und KI beschäftigt. Aber es ist natürlich so, dass wir trotzdem ganz, ganz eng verwoben sind mit den bereits existierenden Data Warehäusern und ihren Bereichen über Data Owner mit der ganzen Organisation im Austausch sind. Also wir haben zwar die Wertschöpfung der Daten schon ein Stück bei uns gebündelt in der Verantwortung. Wir sind aber mit ganz vielen Bereichen, die natürlich eben historisch gewachsen sind und auch Daten sammeln und auch Analysen machen, in ganz enger Kooperation.
Okay. Ja, das ist immer wichtig, dass man da kein Silo hat.
Absolut.
Willst du da einschwingen vielleicht so ein bisschen aus den Projekten, wie sich es bei dir dann entwickelt hat oder wenn es gerade passt?
Ja genau, ich kann vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen zu der Historie auch erzählen. Also ich war vor gut 9 Jahren bei Alexander Thamm angefangen und habe dann viele verschiedene Projekte, Branchen und Bereiche gesehen. Und so vor vielen Jahren war es ja auch noch so, dass man ja viele POCs gemacht hat, die dann irgendwie manchmal auch in der Schublade noch gelandet sind. Und heutzutage ist ja der Fokus auch viel mehr auf Produktivsetzung. Und das ist eben auch ein Projekt, was ich bei der Nina im Bereich, wo ich die letzten 1,5 Jahre mit involviert war. Und es war ein Projekt, wo es auch darum ging, die Pünktlichkeit nochmal zu verbessern von der Deutschen Bahn oder ein Analysetool, ein Frontend zu entwickeln, wo man Langsamfahrstellen analysieren kann. Und das Tolle ist eben hier, ihr legt sehr viel Wert auf diese End-to-End-Entwicklung. Also vom Endnutzer kommend, was braucht er wirklich, bis hin wirklich zum Go-Live, zum Betrieb von Anfang bis Ende. Und für mich war das auch einfach schön, mal eine längere Zeit, 1,5, 2 Jahre auf diesem Projekt zu sein, das mitzubegleiten, Und eben halt nachhaltig dieses Thema auch voranzutreiben. Und das, finde ich, macht ihr wirklich bei euch sehr, sehr gut. Also einmal diesen Endnutzergedanken, dass man wirklich immer schaut, wofür macht man das? Was ist der Business Case dahinter, dass das auch wirklich einen Nutzen hat, nicht in der Schublade landet? Und aber dann auch entsprechend schaut, dass das wirklich produktiv betrieben wird.
Ja, also ich glaube ja, dass der Begriff ganzheitlich an mehreren Stellen greift.
Ja.
Also ganzheitlich im Sinne von Ende zu Ende. Tatsächlich ist es bei uns ein Prinzip, das wir absolut strikt einhalten, dass wir auf den Anwender und den Nutzer schauen und darauf fokussieren und kontinuierlich sehr, sehr radikal schauen, welcher Nutzen im Unternehmen entsteht durch eine Implementierung. Und wenn dieser Nutzen nicht kommt, auch den Stecker ziehen und abbrechen. Ja. Also das ist ja in Unternehmen eine Kunst. Ja. Das ist auch für ein Projekt eine Kunst, zu sagen, ihr habt euch jetzt ein halbes Jahr alle unheimlich angestrengt, aber wir stoppen es jetzt. Mhm. Also ganzheitlich auf dieser Ebene. Und es gibt ein zweites ganzheitlich, das vielleicht ein bisschen verwandt ist, dass wir unsere Themen immer in mehreren Dimensionen angehen. Also sozusagen das eine ist die fachliche Dimension, über die habe ich eben schon gesprochen. Also wirklich sich ganz intensiv damit beschäftigen, welche Probleme gibt es im Business und auf welche dieser Probleme kann man Hebel entwickeln mittels Daten.
Ja.
Dann aber eben auch mit betrachtet, wie stellt man sich organisatorisch auf, wie stellt man sich kulturell auf und wie stellt man sich technisch auf. Also technisch ist, glaube ich, das, was absolut jeder tut, geht ja auch gar nicht anders. Aber die Technik ist wirklich eben nur ein kleiner Aspekt. Und zu organisatorisch finde ich, ist ganzheitlich auch ganz besonders wichtig. Und da ergänzend nochmal der Begriff integrativ. Also ich glaube, dass man als zentraler Bereich für Datenmanagement, Analytics und KI nur erfolgreich sein kann, wenn man halt innerhalb des Unternehmens, aber eben auch zu Dienstleistern Kooperationen schafft, die Win-Win sind und von denen die Fachbereiche und die Regionen und die Dienstleister aber auch überzeugt sind, dass es auch für sie ein echter Win ist.
Ja, ja.
Also das hat ganz viel mit Cross-Funktionalität und zusammenzutun und eben nicht irgendwie alleine in seinem Silo mit seiner Sprache, mit seinen Gedanken, sondern eben in Partnerschaft mit externen Dienstleistern, mit Datennetzwerken innerhalb der DB, mit den Fachbereichen, die die Bestandsdatenbeihäuser betreiben.
Ja, und auch mit deinem Team. Also da hast du auch ein wirklich tolles Team. Wie viele Mitarbeiter sind das bei dir? Kannst du das sagen? Darfst du das sagen?
Ich darf das sagen. Also tatsächlich sind wir 2020 mit 3 Mitarbeitern in diesem Bereich Daten gestartet. Und jetzt kommt drauf an, wie man zählt. Also wir sind intern jetzt bei knapp 60 Mitarbeitern. Wir arbeiten aber eben in dieser cross-funktionalen, agilen Umsetzungsorganisation nach SAFE übrigens.
Ja,
und da sind wir knapp 300 Leute.
Wahnsinn. Also innerhalb von 4 Jahren von 300 auf 300.
Ja, also ein starkes Wachstum.
Wie hast du das gemanagt? Also vielleicht mal da kurz einmal reingehen, weil es würde mich interessieren. Also bei einem Startup würde man sagen, wow, das ist Hyperscaling. Ja, aber da hat man ja, ein Startup ist halt ein Startup, aber ihr seid ja in einem Ökosystem mit 340.000 Mitarbeitern und 750 Legal Entities. Wie macht man sowas überhaupt?
Also es ist eine Herausforderung. Und also die erste Kunst bestand darin, überhaupt das Unternehmen davon zu überzeugen, dass es neben den vielen Business-Einheiten eben eine Organisation geben soll, die sich mit Daten beschäftigt. Das leuchtet ja erstmal gar nicht ein, weil jede Business-Einheit sagt, ich habe ja meine eigenen Probleme und ich brauche natürlich in meiner Business-Einheit ganz viel Unterstützung, um meinen Herausforderungen zu begegnen. Ich brauche aber nicht unbedingt jemand, der außen steht und sich mit Daten befasst. Das ist also die erste Kunst war, davon zu überzeugen, dass wenn man bestimmte, Daten, Datenmodelle, aber auch Analytics und KI-Capabilities vorhält, dass Synergien entstehen. Yeah. Also ich denke mal, das könnt ihr beide euch sehr, sehr gut vorstellen, dass in einem Unternehmen ja ganz viele Redundanzen entstehen, dass es ganz viele Fachbereiche gibt, die die gleichen Daten benötigen, die in ähnlicher Art und Weise aufbereiten und das quasi kontinuierlich immer wieder und häufig eben auch mit einem Technikset, das im schlimmsten Fall Excel ist oder eben Datenbanken, aber eben nicht mit den Automatisierungsmöglichkeiten, die man hat, wenn man das eben bündelt.
Ja, genau.
Das heißt, beim Wachstum war die erste Kunst, davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, diesem Datenthema sich überhaupt in dieser Dezidiertheit zu widmen. Und ich glaube, da war der Erfolgsfaktor, dass wir mit technisch sehr, sehr einfachen Cases gestartet haben. Also ich will ein Beispiel nennen. Unser allererster Leuchtturm war ein Use Case im Kontext der Kartierung von geschützten Tierarten. Ich muss das erläutern.
Also, Tierherz gleich immer aufschlägt.
Ja, genau. Genau. Also jedes Bauprojekt der Bahn muss schauen auf dem Bauareal, auf dem sie bauen, ob dort geschützte Tierarten leben. Wenn dort geschützte Tierarten sind, muss man für Ausgleichsmaßnahmen sorgen. Und historisch war es so, dass jedes Bauprojekt das gemacht hat, diese Kartierung der geschützten Tierarten vorgenommen hat und das Bauprojekt durchgeführt hat und dann alle Daten, die mit dem Bauprojekt zu tun hatten, archiviert hat. Und man muss wissen, die Suche nach geschützten Tierarten natürlich ist sehr aufwendig. Das haben früher auch Menschen gemacht. Das heißt, da sind Biologen übers Gelände gelaufen. Die mussten zu bestimmten Uhrzeiten und zu bestimmten Jahreszeiten laufen. Das heißt, das ist mit hohem Aufwand und auch einer zeitlichen Spanne verbunden gewesen. Und die Bahn hat sich irgendwann dafür entschieden, dafür Artenspürhunde einzusetzen.
Okay.
Kann man übrigens bei der Sendung der Maus nachsehen unter dem Stichwort Artenspürhunde. Kann man gucken, wie das funktioniert.
Cool.
Und die Idee mit Daten war einfach, diese Ergebnisse der Artenkartierung aufzuheben und sie auf einem schlichten Portal allen Projektleitern zur Verfügung zu stellen. Und da die Bahn ja momentan total viel baut, passiert es auch ganz, ganz häufig, dass auf Arealen, auf denen beispielsweise in der Oberleitung was verbessert worden ist, dann an der Leit- und Sicherungstechnik gebaut wird. Und dann haben die nachfolgenden Projektleiter immer die Ergebnisse der Artenkartierung schon gehabt, so denn an dieser Stelle bereits kartiert worden ist.
Und vorher haben sie es mehrfach gemacht,
sozusagen. Genau, vorher haben sie es mehrfach gemacht. Ah, ja, jeder für sich. Und das ist natürlich IT-technisch relativ einfach, also oder sehr einfach. Und es schafft aber, also es spart pro Jahr Millionen. Und mit so ganz schlichten Leuchttürmen, die noch gar nicht komplizierte Technik oder High-End-Capabilities benötigt haben, haben wir im Grunde erstmal bewiesen, dass es sich lohnt, zu investieren. Und darüber ist dann überhaupt erstmal die Bereitschaft gekommen, Ressourcen in das Thema zu stecken. Gut, und ein zweites Thema ist natürlich dann auch, wie man mit dem Wachstum vom Team umgeht und wie man sich so skalierend aufstellt, dass man eben nicht anfängt, ja, dass man das noch gut gesteuert kriegt. Und genau, also ein Satz von mir, du willst es gleich ergänzen, sehe ich sofort. da haben wir halt diese agile Umsetzungsorganisation angelehnt an SAFe implementiert. Die war dafür, glaube ich, relativ geeignet.
Ich glaube aber, was bei euch auch noch ein ganz großer Erfolgsfaktor ist, ist einfach dieser Spirit und die Motivation, die ihr habt, die Kultur. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen an meine Vergangenheit auch denke, war ich teilweise auf Projekten, zum Beispiel bei Porsche oder AMG, und die haben ja, sag ich mal, ein sehr sportliches Produkt und die haben auch dieses sportliche Produkt total gelebt. Und dann kam ich halt zu euch aufs Projekt und habe mir gedacht, okay, was erwartet mich jetzt? War eigentlich ganz gespannt und ich war total positiv überrascht, also welchen tollen Spirit ihr im Team wirklich habt. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich vor eineinhalb Jahren im ersten PI-Planning in diesem Safe-Kontext in Darmstadt vor Ort war, wo wir uns alle zusammen getroffen haben. Also da war ich wirklich überwältigt, wie toll alle aus den verschiedenen, du hast dieses Thema vorhin nochmal Integration auch angesprochen, aus den verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, motiviert sind, alle auch dieses Ziel vor Augen haben, etwas zu bewegen und wirklich ja datengetrieben die Use Cases voranzubringen. Also das ist schon nochmal, muss ich sagen, habt ihr ganz, ganz toll gemacht oder macht ihr sehr toll.
Ja.
Leadership.
Ja, also ist vielleicht eine Binsenweisheit, aber die Kunst in so einer skalierenden Organisation ist natürlich, Ausrichtung zu schaffen und sicherzustellen, dass quasi diese Ausrichtung verstanden wird. Also Das ist ja eine sehr interessante Erfahrung. Man selber hat ja häufig eine Ausrichtung und natürlich predigt man die auch. Mhm. Und Tidi, du wirst dich erinnern, es kam dann immer wieder von der Mannschaft zurück, es ist noch nicht klar genug, es ist noch nicht klar genug. Was hat denn das jetzt mit dem zu tun und Ähnlichem? Und man muss da schon einen ziemlichen Energie und Aufwand rein investieren, dass so eine stark wachsende Mannschaft eben diese klare Ausrichtung hat. Mhm. Ja, schon allein, weil die ja sonst sozusagen in alle Winde laufen.
Ja, ja, ja. Ich meine, das kennen wir auch jetzt. Mhm. Wir sind auch jetzt 350 Feste und mal mit 150 Freien ungefähr. Und genau, ich werde auch oft gefragt, ja, was ist denn eigentlich die Strategie? Ja. Und dann denke ich so, boah, soll ich das nicht mal erklären? Ja. Ja. Ist das dein Ernst? Aber oft ist dann, verschiedene Aspekte sind dann relevant für die Leute. Oder es ist dann doch jemand, der an dem Tag, wo es das letzte Mal erklärt wurde, irgendwie nicht da war. Oder oft ertappe ich mich dann selber, wo ich dann sage, so, aber Leute, vor 2 Jahren haben wir doch das Projekt gemacht. Dann schauen mich alle so an und sagen so, ja, ja, also ich war vor 2 Jahren schon da. Und alle anderen so, ja, keine Ahnung, wir sind ja erst ein Jahr hier. Ne? Und man denkt sich dann, oh shit. Und du hast recht, wenn man gerade als Führungskraft ist, man ja dann, ja, man denkt ja schon auch oft an die Arbeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man wälzt es ja auch am Abend und vielleicht bricht man es auch im Privaten. Braucht man ja nicht, aber macht man ja doch. Und dann, ja, und andere Leute, die sind vielleicht neu dabei oder vielleicht auch nicht Tag und Nacht nur damit im Kopf beschäftigt. Ich wollte nochmal auf den ersten Punkt eingehen, aber es waren so viele spannende Aspekte drin, das muss ich gerade selber nochmal überlegen. Kannst du noch mal, weil was wir oft gesehen haben, ist gerade, wenn man eben bei KI dann viele promovierte Machine Learning Experten oder so einstellt, da sind natürlich sehr methodengeil, hätte ich jetzt fast gesagt, sage ich nicht. Ja, also man hat dann irgendwie natürlich promoviert im Bereich Reinforcement Learning und dann 6-7 Jahre nichts anderes gemacht und dann Paper Awards bekommen und dann will man natürlich auch das einsetzen. Ne? Und was du gesagt hast, glaube ich, das ist so diese AI-Reifegrad, kann man sagen, ne? Deskriptiv, dann kommt Diagnostik, Predictive, Prescriptive und jetzt vielleicht Agentic, dass man da wirklich anfängt. Ne? Und das resoniert total bei einer meiner Mentoren, damals bei BMW, der Hans Brenninger, der hat immer gesagt, wir wollen erstmal zählen. Ja. Und wenn wir nicht sauber zählen, danach machen wir Brüche und bilden Relationen und dann fangen wir an mit Hochrechnungen. Aber wenn wir, und oft hat es am Zählen schon gescheitert. Ne? Also kannst du da nochmal, da hast du auch ein paar Beispiele gebracht zum Thema Vermessung überhaupt des Netzes und so.
Genau, also erstmal 100%ige Zustimmung, die gleiche Erfahrung gemacht, den Bereich gestartet. Gleich als erstes die Diskussion, hat der KI im Titel oder nicht, habe ich mich damals durchgesetzt, dass wir nur Datenmanagement und Analytics hießen und das KI gestrichen worden ist. Das hat schon mal für Irritationen gesorgt und das Argument war aber ganz klar, wenn man eben das Fundament nicht hat, dann kann man natürlich trotzdem KI-Projekte umsetzen. Man hat dann aber eben genau nicht die Skalierungsfähigkeit und in einer Organisation oder in so einem Konzern wie in der DB, da muss man schon beweisen, dass man kontinuierlich Nutzen fürs Business stiftet. Also da einmal eine Sache und dann lange nichts, das ist kein Wachstumsmodell. Und wir haben dann gestartet damit, parallel 2 Dinge aufzubauen. Wir haben gestartet damit, was eigentlich das Unbeliebteste ist, uns mit der Datenqualität zu beschäftigen, also in den IT-Bestandssystemen. Also geht Richtung Data Governance, überhaupt erstmal Verantwortung für Daten zu etablieren über Data Owner. Ja. Wisst ihr beide, unter Garantie selber ist ein total mega dickes Brett und ist auch was, wo es sehr, sehr zäh nur vorangeht. Ja. Also das ist für uns ein ganz schwieriges und herausforderndes Feld.
Geht vielen ähnlich. Also ihr seid ja nicht alleine.
Ja, also genau. Vielleicht ein Thema für sich. Ja. Also das haben wir als allererstes aufgebaut und haben dann aber auch schnell festgestellt, da lässt sich nur mit so langsamer Geschwindigkeit was bewegen, dass wir damit niemals quasi diese wirklich Hebel ins Business haben. Weil das ist eine ganz langwierige Aufgabe, bis man an essentiellen Stellen Datenqualität so verbessert hat, dass plötzlich in der Operative Dinge einfacher und schneller werden. Und dann haben wir sozusagen sehr schnell danach gesagt, wir starten damit, ein Daten- und KI-Ökosystem aufzubauen. Also hieß damals nur Datenökosystem. Das KI ist dann erst in Schritt 2 dazugekommen und haben damit gestartet, das haben wir AWS-basiert gemacht, im Grunde die Daten, die ganz, ganz viele Fachbereiche immer wieder benötigen und tatsächlich teilweise täglich neu aus den Bestandssystemen ziehen und täglich neu in Excel verschneiden, die mal bereitzustellen und haben dann so ein Power BI Enablement darauf gesetzt und hatten dann schon mal praktisch eine Datenbasis, mit der wir starten konnten und haben dann auf diese Datenbasis uns verschiedene Use Cases ausgesucht. Also der Bedarf war riesig und wir haben dann in den Use Cases haben wir immer nach zwei Dingen geschaut. Wie ist das Nutzen-Aufwands-Verhältnis und ist der Hebel groß genug für die Arbeit, die wir reinstecken müssen? Und aber auch, wächst unser Daten- und KI-Ökosystem DataNet?
Ja, ist genau richtig.
Und darüber haben wir dann die ersten Analytics-Cases gemacht, gestartet mit dem einfachen, mit dem Portal für geschützte Tierarten. Und dann sind das immer mehr geworden. Genau, und irgendwann kamen dann die ersten Probleme, wo man KI einsetzen musste, weil man sie sonst nicht hätte lösen können.
Also das resoniert total. Ne? Ich, wenn ich, weißt du was sagen über, weiß nicht, vielleicht ADAC, Porsche habe ich gerade im Kopf. Also das, weil das ist, oder vielleicht nochmal kurz allgemein dann, das ist halt, glaube ich, der Fehler, den viele gemacht haben, so mit diesen, ja, wir machen jetzt mal einen Data Lake und alles kommt da rein. Ne? Ich habe immer das Bild von dem Sangria-Eimer dann gehabt. Ne? Wird man zwar betrunken, wenn man alles reinschmeißt, aber schmeckt halt nicht gut. Ne? Und dann ist irgendwann ja auch das Problem mit der mit den Metadaten. Weil wenn jetzt alles da irgendwie reingewurschtelt ist, ist zwar praktisch, weil man es erstmal speichern kann, aber danach findet man dann auch bloß wieder nichts mehr. Und mit den Use Cases von dem Value her zu kommen, das macht Sinn, aber natürlich kommt man schnell an die Grenze. Und wir haben das mal so Türmchenbauprinzip genannt, bevor es dieses Data Mesh-Thema gab, was wir gesagt haben, ne? Also Use Cases, Daten und dann, dann ist es so ein sich hochschaukeln, so ein dass man, dann hat man einen Datentopf verstanden, man hat jetzt einen Bereich auch für sich gewonnen, also das ist ja auch immer dann, wie du schon sagst, so ein Seeing is Believing und was du da beschreibst, ist ja auch wie im Startup auch, ne? Also die wenigsten kriegen ja zumindest heute noch so ein Funding für die nächsten 5 Jahre, sondern es ist ja dann so, dass man halt sagt, okay, hier ist dein Seed Funding, dann bau mal was, dann musst du eigentlich schon den ersten Kunden haben und so. Außer du bist ex-OpenAI, dann kriegst du gleich 5 Milliarden Bewertung, nur wenn du die Idee hast, aber was ist denn deine Erfahrung, Tini, in dem Bereich?
Ich glaube, ganz grundsätzlich habt ihr das genau richtig gemacht mit diesem, ich sag mal, Leuchtturmprojekt, dass man sich einfach behauptet und beweist, dass das funktioniert mit dieser Artenkartierung. Und wie du schon gesagt hast, die Anfragen waren ja dann auch riesig. Ne? Ich glaube, dann war auch eher die Challenge so ein bisschen da, dieses Wachstum zu managen. Ne? Ich kann mich auch noch so an den einen oder anderen Austausch erinnern, wo wir gesagt haben, jetzt muss man irgendwie priorisieren, es kommen zu viele Anfragen. Gerade auch in diesem Use-Case-getriebenen Ansatz. Vielleicht kannst du da auch noch mal drauf eingehen, wie ihr das dann gemanagt habt, diese vielen Themen zu priorisieren oder auch zu steuern, weil das, glaube ich, auch immer nicht zu unterschätzen ist in so einem Wachstum.
Genau, also wie gut wir das gemanagt haben, weiß ich noch nicht. Also naturgemäß will ich ja immer gerne zuschlagen, wenn etwas des Weges kommt, was ich gut finde und meine eigene Mannschaft bremst mich dann. Also meine Leiter sagen dann Stopp und überfordere jetzt mal nicht die Mannschaft. Und also wir haben jetzt im Grunde relativ lange sozusagen Use-Case-getrieben in Teams gearbeitet und haben jetzt gerade im letzten Jahr noch mal quasi so eine querschnittliche Schicht drüber gezogen. Und da gibt es eben auch ein Team, heißt Ideenmanagement naheliegenderweise, denen obliegt die Priorisierung. Und da sind wir inzwischen so weit, dass wir mit unseren Fachbereichen wirklich dahin kommen, in einem gewissen Rahmen. Es ist ja auch beliebig schwierig, diesen Nutzen zu quantifizieren, den eine Lösung hat. Und das ist dann ein total entscheidender Faktor dafür, ob wir etwas umsetzen oder nicht.
Und ja, kannst du da nochmal drauf eingehen, vielleicht, weil ich hatte morgen ein Panel fürs Data Festival und da war das Topic so ROI on AI und wir kamen dann in der Diskussion, ich will es nicht zu sehr vorwegnehmen, aber da kamen wir dann irgendwie drauf, dass manchmal ja der ROI, also der Return oder der das monetäre Ziel einer Abteilung in einem Konzern ja auch gar nicht so klar ist. Ne? Und wenn man jetzt, also nehmen wir das Beispiel Marketing, ja, da haben wir GenAI-Tool gebaut, können wir Kampagnen von 6 Wochen auf 2 runterbringen. Ja. So, dann kann man jetzt natürlich diese Einsparung quantifizieren, aber man will ja nicht die Leute, also die sollen ja was anderes machen oder halt mehr machen dann. Ja. Aber wenn man sagt, ja, was bringt es denn jetzt an Mehrwert, dann kommt man drauf zu sagen, so, naja, was hat denn eigentlich das Marketing vorher gebracht? Und das kann man dann auch nicht immer so ganz genau sagen. Also das ist ein bisschen, das finde ich, das Gemeine. Ja. Die AI muss sich, oder der Bereich muss sich dann rechtfertigen mit dem Hebel. Aber die Leute waren ja eh vorher schon da und es ist irgendwie historisch gewachsen. Ja. Also wie gehst du damit um oder wie definiert ihr ROI dann?
Genau, also ich glaube, wir haben es etwas leichter als das Marketing, weil die DB InfraGo halt schon ein Ingenieurladen ist, wo es darum geht, Produktionsprozesse günstiger, schneller und effektiver zu machen. Ich glaube, das misst sich etwas besser, wie es sich misst, wie gut ein Marketing funktioniert. Und also ich will, wir sind da nicht am Ende der Fahnenstange angekommen und wir messen halt wirklich Zeitersparnis, Kostenersparnis und in wenigen Fällen auch Effektivitätssteigerung, weil man durch bessere Daten zielgenauer in Prozessen agieren kann.
Also höhere Qualität zum Beispiel.
Ja, höhere, genau, höhere Qualität. Also ich will mal positiv sagen, wir messen bereits, quantifiziert. Messen wir wirklich einen ROI? Nein, tun wir noch nicht. Aber so wie wir messen, will ich mal sagen, ist das Unternehmen vorläufig erstmal bereit, das zu akzeptieren.
Und ist
da ist noch Luft nach oben.
Ja, es ist, wie gesagt, ist ja auch schwierig für einen, man misst gerne am Anfang, ne? Und dann aber nach 2 Jahren vielleicht nicht unbedingt nochmal und das Portfolio das, zu challengen.
Ja, also das haben wir uns jetzt nochmal auf die Fahnen geschrieben tatsächlich. Also auch wir haben natürlich am Anfang gemessen und also uns gibt es ja mit dem ganzen Bereich in dieser Form erst seit 4 Jahren. Das heißt, es sind noch nicht so viele Jahre her, die wir im Nachhinein messen können und wir sind jetzt gerade dabei, dass also was wir bereits in diesem Jahr und vielleicht auch schon im Jahr davor sehr intensiv gemessen haben, sind Nutzerzahlen. Die haben natürlich noch nicht zwingend was damit zu tun, was der Mehrwert fürs Unternehmen ist. Aber sie haben auf jeden Fall schon mal was dazu, ob man Lösungen entwickelt hat, die praktisch der Anwender regelmäßig und viel benutzt. Dann kann man eigentlich also davon ausgehen, also bei der Bahn sind wirklich ganz viele Leute, die das Business richtig gut verstehen, die das System Bahn durchdringen. Und also ich gehe, glaube ich, nicht fälschlicherweise davon aus, dass wenn in der Operative eine Anwendung sehr intensiv genutzt wird, dass sie dann auch einen Mehrwert stiftet. Also das war mal die allererste Näherung. Und wir werden jetzt aber auch dazu übergehen, genau die gleichen Dinge, die wir am Anfang gemessen haben, auch zu versuchen, eine Weile nach Produktivsetzung zu messen.
Ja, ich glaube, es ist keine leichte Aufgabe. Ne? Wir haben ja sogar ein Tool entwickelt dafür mit Casebase, weil wir auch gemerkt haben, es ist diesem KI-Portfolio Herr zu werden. Vor allen Dingen dann, wenn das irgendwann so eine End-to-End-Beziehung ist oder End-to-End, weiß ich nicht, ja, also quasi verschiedene Datentöpfe mit verschiedenen, vielleicht noch Schemata und wie tief kann ich was nutzen, in welcher Granularität dann eben diese Algorithmen, ich sag mal, KI-Ebene und dann aber natürlich auch die Applikationsebene, die, weil das ist ja das, wo der User dann eben drauf zugreift oder die Userin. Und das alles zu durchdringen und vor allen Dingen diese, am Ende hast du ja dann auch hoffentlich Synergieeffekte. Ja. Und das ist oft, ich weiß nicht, vielleicht das noch was interessant, oder Tini, du magst, du hast das Tool auch mitentwickelt, weil gerade auch wir oft in dieser Einzel-Use-Case-Falle waren. Wir haben gesagt, das lohnt sich ja nicht. Ne, so, da gibt es so einen lustigen Dilbert-Witz mit dem ersten, Docbert hat das erste Videotelefon, ja, und er kann jemanden anrufen, also ne, so Netzeffekte darzustellen. Ja, also, willst du noch was sagen vielleicht?
Ja, ich glaube generell ist es halt total wichtig, die Use Cases auch zu managen, ne? Also in welcher Form man das auch immer macht. Ich war auch irgendwo anders mal beim Kunden, dann wollte man auch den Use Case umsetzen oder anfangen und dann hieß es, ach, den gibt es in der anderen Abteilung schon. Und ich glaube, so ist es halt mit den Daten auf der einen Seite ganz wichtig, was du vorhin auch schon erwähnt hast, dass die irgendwie mehrfach oder doppelt redundant irgendwie im Unternehmen verfügbar sind. Oder aber auch die Use Cases, dass man da gut priorisiert. Und ich glaube, das ist halt schon total wichtig. Aber wir sehen es auch da an ein oder anderen Stellen, dass es den Unternehmen ähnlich geht. Man muss es halt wirklich gut durchschauen und managen und steuern, dass man da die Themen nicht doppelt angeht.
Und wer das priorisiert, ne? Weil jetzt könnte man so ein bisschen ketzerisch sagen, wie könnt ihr denn die Bedarfe eurer Prozessstellen priorisieren oder findet es dann alle toll oder wie kriegt man das hin? Auch was das Expectation Management angeht, ne? Weil am Anfang muss man sich verkaufen und quasi diesen Seeing is Believing und dann auf einmal auch gepaart mit dem Hype, ne? Jetzt ist auch durch GenAI ist jetzt KI auch Massenphänomen geworden und jeder denkt sich, ups, da könnte ich ja vielleicht auch befördert werden, wenn ich da auch was Cooles habe. Also wie Das waren jetzt nicht drei Fragen auf einmal. Ja, wie machst du das? Also wie priorisiert ihr gemeinsam, wenn du das sagen kannst?
Ja.
Und wie geht ihr mit diesen, ich nenne es mal Verbundeffekten, um an der Stelle?
Genau, also priorisieren tun wir tatsächlich nicht alleine. Wir haben sozusagen einen CRO-Bereich, der eben eine übergeordnete Priorisierung zum Thema Digitalisierung fürs ganze Unternehmen macht.
Ja.
Da sind wir sozusagen, werden wir mit priorisiert. Also bei den, sobald es ein bisschen größer wird, sozusagen sind wir da im Austausch. Natürlich bei ganz kleinen Änderungen innerhalb eines Produktes priorisieren wir selber. Also insofern, und genau, dieser Priorisierungsbereich macht das natürlich direkt mit dem Vorstand. Also insofern gibt es da eine durchgängige Kette. Und deine zweite Frage habe ich jetzt vergessen.
Die zweite Frage war dann, wenn es, also wenn es jetzt quasi, sagen wir mal, wir haben jetzt einen Use Case und dafür müsste man eine Datenquelle anbinden oder verstehen. Da ist der Return on Invest, oder ist einfach, das ist eigentlich zu teuer. Aber wenn man das gemacht hätte, könnte man den vierten, fünften, sechsten Use Case auch noch machen.
Okay, verstanden, mit den Synergien.
Ja.
Momentan, wir machen es so, was für einen Use Case gemacht werden muss, auch wenn dafür leider noch drei Datenquellen angebunden werden müssen, wird da reinkalkuliert. Deswegen ist es auch schwierig, die ersten Use Cases nutzenstiftend hinzukriegen. Und umso größer unser Daten- und KI-Ökosystem DataNet wird, umso leichter wird es natürlich.
Genau.
Das ist sozusagen, ist nicht, das verarbeiten wir nicht in die Kalkulationen rein, sondern ganz stumpf, es wird kalkuliert, was es kostet, mit all dem, was noch zu tun ist. Aber Stand heute haben wir jetzt schon mal den Vorteil, dass wir diese Plattform mit ganz vielen Services haben.
Ja.
Also wir sind sozusagen nicht mehr ganz am Anfang, wo man wirklich alles neu machen muss, sondern wir sind jetzt vielleicht hier irgendwo so ein Stückchen, schon ein Stückchen vorangekommen. Aber ganz, ganz, ganz viele Synergien kommen natürlich noch. Also die Mehrzahl der Synergien kommt noch. Also die DB InfraGo hat auch wirklich viele, viele, viele Daten. Wir haben davon jetzt wirklich sehr viele auch wichtige angebunden, aber viele wichtige haben wir auch noch nicht angebunden. Ja.
Mhm. Aber ich finde es auch toll, dass du da so sehr für sensibilisierst, für diese, also dass Synergien gehoben werden über die Use Cases hinweg. Und nochmal zum Priorisieren, also so aus dem Projektalltag auch bei euch nochmal ein bisschen erzählt. Also die Priorisierung geht ja bis in den Alltag eigentlich runter, ne? Wenn dann die PI-Plannings zum Beispiel anstehen, dann wird dann auch nochmal priorisiert, wo steckt man jetzt zum Beispiel auch die Entwicklerkapazität rein, dass man auch wirklich die Fortschritte entsprechend macht dann auf dem Projekt.
Ja. Also interessanterweise gibt es hier in Konzernen meiner Erfahrung nach auch eine gewisse Dynamik. Es gibt immer Partner in Regionen, die ja selber das Problem ganz genau durchblicken von der redundanten Datenhaltung, von dem redundanten Aufbau von Fähigkeiten. Und da gibt es natürlich auch viele, die dann genau bereit sind, diesen Erstinvest mitzutragen, weil sie sozusagen, wie natürlich wir rollenbedingt, sehen, dass es diese Synergien gibt. Naja, und dann gibt es aber natürlich auch Partner, verständlicherweise, die sagen, boah, die Zentrale hat mir schon so viel an toller IT versprochen. Und jedes Mal, wenn es ausgeliefert worden ist, konnte ich es nicht richtig gebrauchen. Und es war zu langsam und es hat nicht funktioniert. Und ich hatte noch ein IT-System mehr, als ich eigentlich haben wollte. Und dann muss man halt diese Grundlagen mit denen legen, die sozusagen aus diversesten Gründen Bereitschaft haben, diesen Anfangsinvest mitzutätigen.
Ja.
Und umso weiter man dann vorankommt, hat man natürlich dann den Vorteil, dass man eines Tages den Leuten, die aus gutem Grunde mehr Vorbehalte haben, dann aber auch sehr schnell bedienen kann, und sie sehen dann plötzlich, boah, wenn ich das alles selber mache, dann ist es ja doch viel aufwendiger.
Ja, ja.
Also insofern, das hat eine gewisse Dynamik, ich sage mal, im Markt des Unternehmens.
Also sprichst, also es ist wirklich, ich muss gerade ein bisschen irgendwie reinschmunzeln, weil, und so machst du es mit dem Startup ja auch, ne? Du brauchst am Anfang diese friendly customers, die mit dir auch diese Extrameile gehen.
Ja.
Wiefern ist denn dein, ich sag mal, persönliches Netzwerk, oder wiefern glaubst du, dass, also welche Eigenschaft muss man haben als Leaderin, dann, also ich lege schon ein bisschen in den Mund, da muss man doch irgendwie auch ein bisschen empathisch auf die Leute zugehen. Oder wie hast du es geschafft, die ersten abzuholen, sage ich mal?
Ich glaube, dass ich persönlich das dadurch geschafft habe, dass ich meine gesamte Karriere lang nie jemandem irgendwas versprochen habe, was ich dann nicht liefern konnte. Also es ist ja immer die Frage, wie man es macht. Und ich verstehe auch, dass man gerade als Start-up gelegentlich Dinge versprechen muss, die man vielleicht noch nicht in trockenen Tüchern hat. Innerhalb eines Unternehmens habe ich immer absolut 100% ehrlich agiert und ich glaube, dadurch an Glaubwürdigkeit gewonnen. Und
also man wusste, wenn du das versprichst, dann lieferst du auch so ein bisschen
genau, oder man weiß ehrlich, woran man ist. Und, ja. Also das ist ein Faktor. Und ich glaube, es ist ein zweiter Faktor, der wahrscheinlich vielleicht sogar noch eine höhere Relevanz hat. Ich nenne es mal Leben und Leben lassen. Also wenn man Dinge macht, sie wirklich ehrlich partnerschaftlich machen, nicht mit jemandem was machen und dann versuchen, das Lob selber einzukassieren, sondern Kooperationen so aufzusetzen, dass quasi jeder der Partner dann auch entsprechend seinem Anteil dafür Akzeptanz und Anerkennung und Lob bekommt. Also das ist das, was ich vorhin mit dem Integrativen meinte. Ja. Das ist, haben wir natürlich, muss man als allererstes mal naheliegender als zentrale Funktion mit den regionalen Fachbereichen machen. Da ist das auch nicht ganz einfach, weil eine Zentrale häufig sehr wenig darüber weiß, wie eine Region funktioniert. Und man hat, wenn man sich nicht sehr intensiv damit beschäftigt, häufig völlig falsche Vorstellungen. Das heißt, es ist man muss sich da sehr viel Mühe geben und Arbeit investieren, wirklich zu verstehen, was eine Region braucht und wo die Probleme sind und wie die Rahmenbedingungen sind. Das heißt, erst muss man was mit den Fachbereichen machen, für die man Lösungen baut. Ja, und dann kommen eben diese vielen anderen Bereiche wie die Datennetzwerke, die sich in der InfraGo ganz informell gegründet hatten, weil es eben genau solche zentralen Bereiche für Daten früher nicht gab. Dann eben Dienstleister. Ich meine, ihr seid ja ein Dienstleister von uns. Ich hoffe mal, dass ihr das auch so wahrnehmt. Wir haben ja, wählen unsere Dienstleister sehr genau aus, wählen aber auch immer eine ganze Menge an Dienstleistern aus und versuchen dann mit denen wirklich in ein ganz echt partnerschaftliches Verhältnis zu kommen, sodass die gerne für uns arbeiten, die auch da wirklich sich emotional sozusagen bei uns fühlen. Und also das sozusagen ist ein ganz großer Teil. Es ist dann auch die Kunst, quasi internen Dienstleister und externe Dienstleister in einzelnen Teams so zu vermischen, dass jeder Kollege und jede Kollegin, die dort ist, eben ihr Bestes gibt, unabhängig davon, wo sie herkommt und alle ihre Erfahrungen einbringt, die sie hat. Also Dienstleister spielt da eine Rolle im Sinne von Dienstleistern, die wir einkaufen. Und was auch eine Riesenrolle spielt, sind dann Ingenieurdienstleister, die für die DB arbeiten, die natürlich häufig im Auftrag der Regionen dann selber Daten und Analytics und KI-Lösungen bauen und die man dann auch einfangen und in Kooperation bringen muss, weil man sonst sozusagen genau diese zersplitterten Lösungsansätze hat. Also man kann das innerhalb des Unternehmens tun und man muss es dann aber auch schaffen, wirklich mit externen Dienstleistern auch in diese Kooperationen zu kommen. Und da ist halt entscheidend, leben und leben lassen und faires Verhältnis aufbauen.
Super. Also vielleicht können wir auch Shoutout an die Kollegen von den Birds on Mars, mit denen wir da auch sehr, dürfen wir glaube ich sagen, genau, und das ist ja auch unser Ansatz als Firma, so ein Infinite Game, ne? Also man hat nicht den nächsten Vorstandszyklus oder die nächsten, sondern man will, man ist ja langfristig orientiert und man hat in der Szene dann ja auch irgendwann einen gewissen Ruf oder auch in dem Unternehmen, es geht uns ja auch so, ne? Und man ist immer wieder natürlich verleitet, so diesen Shortcut zu nehmen, indem man mal jemanden ein bisschen in der Kurve schneidet, bevor man den Außenweg, aber meistens, aber gibt es nicht auch vielleicht andersrum manchmal auch Sachen, wo du dann doch eigentlich aufgrund von einer Synergie-Governance gezwungen bist, auch mal Stopp zu sagen oder
ja, das ist ein gutes Thema.
Also weiß ich, ob du da reden kannst.
Ja, absolut. Ich kann darüber reden. Ich will auch darüber reden. Also wo wir ja am stärksten eine Governance-Funktion ausüben, ist bei der Data Governance. Und also das ist eine sehr interessante Frage. Wie viel Governance übt man aus? Wie viel setzt man auf Kooperationen? Und okay, also bei uns sind es jetzt eigentlich zwei Governance-Themen, eine Data Governance und eine AI Governance.
Genau.
Erkenntnis ist schon mal, bei der AI Governance ist es einfacher, weil es bei der AI eine ganz, ganz, ganz hohe Akzeptanz gibt, dass wenn man es nicht governt, dass da sozusagen sehr unerfreuliche Dinge passieren können, wie das Leuten was suggeriert wird. Muss ich euch nicht erzählen. Also AI muss man governen, sonst ist es in der Gesellschaft so, das ist auch in einem Unternehmen so, können da Effekte passieren, die einfach nicht ethisch sind.
Genau, mit dem AI-Act hat man jetzt ja auch noch mal die regulatorische Keule, also bis zu 4% vom Jahresumsatz oder ich weiß gar nicht mehr. Ja, also da gibt es ja horrende Strafpotenziale auch.
Genau. Also eine dritte Governance, die ich zwar nicht selber innehabe, aber die natürlich ganz nah bei mir sitzt, ist die Security, also IT-Sicherheit. Mhm. Da ist es auch so, es leuchtet jedem sofort ein, dass wenn man als Unternehmen keine gute IT-Sicherheit hat, dass das riesige Risiken mit sich bringt. Das heißt, die IT-Security hat es am einfachsten, ihre Governance durchzusetzen, weil das einfach akzeptiert ist. Dann kommt die AI-Governance, wo es eben den AI-Act gibt. Und als am schwächsten steht da die Data-Governance, meiner Einschätzung nach, weil quasi die Awareness, dass man da was tun muss und dass man sehr, sehr, sehr hohe Risiken, also hat man ja vielleicht auch nicht, dass man, was passiert, wenn man sie nicht hat? Naja, was passiert, wenn man ganz schlechte Daten hat und die unsortiert sind und redundant sind und schlechte Qualität haben? Dann wirkt das wie Sand im Getriebe. Ja. Aber es hat nichts damit zu tun, dass man einer IT-Angriff ausgesetzt ist und plötzlich die IT-Systeme nicht mehr funktionieren. Ja,
das ist so ein Folgeschaden, der dann entsteht. Genau. Aber es ist nicht so dieser direkte...
Genau. So, deswegen sind wir bei der Data Governance eher auf der kooperativen Ebene und haben noch nie ein Schwert gezogen, während wir bei der AI Governance stärker wirklich in diese Governance-Funktionen etwas weniger kooperativ agieren. Und genau, die Security Governance hat es dann eben noch etwas einfacher.
Ja, ja, verstanden.
Die wird...
Das heißt, du schaust natürlich auch immer mit so einer Art Angemessenheitsprinzip auf die Organisation, überlegst dir dann wahrscheinlich auch sehr bewusst, wächst es quasi auch langfristig ab. Ich glaube, da braucht man aber natürlich auch, also oft sehen wir auch gerade jetzt im Bereich Data Leadership, dass man da jetzt auch so hinbefördert wird, wenn man einfach ansteht für eine Beförderung, sage ich mal so, wie es im Konzern oft der Fall ist, dass man crossfunktional, weil man will keine so Seilschaften bilden und dann kommt jemand auf so eine Rolle, der vielleicht den Background gar nicht hat. Und das sehen wir schon sehr oft, dass, also wenn man da keinen IT-Background hat, wenn man keinen Daten-Background hat, wenn man nicht schon mal einen Algorithmus gemacht hat, dass es schon extrem schwierig ist, so eine Rolle einzunehmen. Ich weiß nicht,
wenn man da selber mal hands-on ein bisschen die Daten in der Hand hatte oder programmiert hat, das finde ich, hilft einfach enorm, weil man muss ja auch oft übersetzen, ne? Was bedeutet das jetzt, was der Mitarbeiter für Bedarfe hat, wenn der, was weiß ich, seinen Code schreibt und vielleicht an der einen oder anderen Stelle hängen bleibt und nicht vorankommt, dann muss man ja auch irgendwie supporten oder coachen oder ihm Tipps geben. Und auch gerade für so Entwicklungspläne finde ich es unheimlich wichtig, da vielleicht selber schon mal so ein bisschen die Themen in der Hand gehabt zu haben, um überhaupt da gute Empfehlungen auch geben zu können. Also mir hilft es unheimlich und dass ich das selber auch alles schon mal hands-on gemacht habe, um eben dann hoffentlich eine gute Führungskraft zu sein.
Ja. Also das kann ich sagen, habe ich bei der DB noch nicht gesehen, dass jemand zum Data Leader befördert worden ist. Da auf die Idee käme man, glaube ich, gar nicht. Es ist eher so, dass Leute sich mit Daten beschäftigen, die da meiner Einschätzung nach sehr, sehr hohe Kompetenzen haben und eher dann dafür kämpfen, dass sie Rollen oder Aspekte der Rolle eines Data Leaders mit übernehmen. Aber ich bin mir sicher, das ist in anderen Unternehmen ganz anders. Es gibt ja auch Unternehmen, die wirklich Datenstrategien haben, wo die von oben gesetzt und dann wirklich durchexerziert werden. Das ist bei uns einfach nicht so.
Ja, oder es gibt auch Firmen, die halt schon vom Reifegrad so weit sind, dass das einfach eine wichtige Funktion ist, die irgendwie dazugehört und dann einfach, wie gesagt, halt wirklich, wenn man das Management Assessment zum Führungskreis irgendwie hinter sich hat und dann ist da halt gerade eine Stelle frei, dann hat man oft halt so dieses Denken, naja, mein Gott, als Manager kann man sich ja überall einarbeiten und ich glaube gerade da, weil es auch eine neue Domäne ist, ne, wie du schon sagst, diese Authentizität spielt eine wichtige Rolle, aber auch dann, also was du gerade beschrieben hast, für dich ist es ganz interessant, weil für dich ist das alles selbstverständlich, also so wie es sich anhört, aber das ist für andere, glaube ich, ist schon extrem schwierig, diese ganzen verschiedenen Facetten zu verbinden und am Ende war für mich auch nochmal spannend, es ist einfach sehr viel Leadership, weil das kann man auch nicht in irgendwie eine Tabelle schreiben oder man kann es auch relativ schlecht delegieren, weil man dann eben genau, wie du gesagt hast, auch trotzdem ja diese Guidance geben muss und es ein dauerhaftes Priorisieren ist und man schon ja irgendwo eigentlich dann auch voranschreitet als Innovatorin. Und die Leute ja irgendwo auch dann mit sich ziehen muss, ne? Weil keiner darauf gewartet hat, dass, also denke auch bei einem Konzern, der eben sehr viel Historie hat und auf der anderen Seite auch wenig Raum für Fehler hat, wenn so eine Schiene irgendwie da nicht mehr ist, wo sie eigentlich sein sollte, oder eine Weiche, das ist natürlich auch schlecht.
Sicherheitsrelevant, absolut.
Jetzt sind wir schon ganz schön weit in der Zeit. Ich überlege gerade, wir haben noch so viel, was wir bequatschen könnten. Kannst du uns mal ein paar coole Use Cases erzählen vielleicht? Jetzt haben wir bei dem Artenschutz, aber wir haben noch viele andere richtig krasse, coole Sachen, die ihr macht. Ne?
Ja, genau. Vielleicht kann ich es ja mal der Reihenfolge nach machen, wie ich persönlich einschätze, dass Nutzen zu Aufwand steht.
Mhm. Ja.
Also Artenkartierung habe ich genannt, weil man eben mit einer relativ einfachen IT-Lösung sehr, sehr, sehr viel Geld sparen kann in sehr kurzer Zeit. Was, glaube ich, auch einen ganz großen Impact hat, machen sicherlich auch ganz, auch alle anderen Firmen, aber wirklich hohe Wirkung ist, heißt bei uns Power BI Enablement, weil Power BI halt einfach das Tool ist, das wir nutzen, also die Befähigung von Business-Experten, ihre eigenen Daten zu analysieren und selber Dashboards zu erstellen und die Dashboards zu teilen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Nutzen davon in der DB InfraGo ganz besonders hoch ist, denn wir sind ja eine regionale Organisation, die in Regionen eingeteilt ist und innerhalb der Regionen sitzen dann noch ganz viele Netze. Und auf diese Art und Weise, wenn beispielsweise jemand, der für die Mengenplanung der Materialien in der Leit- und Sicherungstechnik verantwortlich ist, sich ein Datenset zusammenstellt und ein Dashboard baut, das sozusagen seine Arbeit unterstützt, hat er ganz, ganz viele Kollegen, die identisch die gleiche Rolle in ihrem Plus Netz haben, mit denen er das teilen kann. Das heißt, man hat da einen enormen auch Synergie- und Synergieeffekt, wenn jemand das für sich macht, weil er vielleicht auch die Kompetenzen hat, mit Power BI genau sowas gut hinzukriegen und dann sich gut mit anderen abspricht. Und also unsere Wahrnehmung ist, dass zwar die Regionen und Netze alle irgendwo autark sind, aber trotzdem es sehr enge Links gibt und die Leute durchaus in sehr engem fachlichen Austausch sind. Das heißt, da gibt es bei uns nochmal einen ganz, ganz großen extra Synergiefaktor durch diese Flächenorganisation.
Und vielleicht ganz kurz noch eingehakt, also die Leute sind ja auch sehr motiviert, die Dashboards oder die Daten selber Dashboards erstellen, Daten selber auszuwerten. Und ich finde, da habt ihr mit diesem Self-Service-Ansatz wirklich eine tolle Möglichkeit auch geschaffen, dass die Fachbereiche oder die Endnutzer dann auch wirklich diese Daten selber analysieren können. Ja. Ich kriege es auch so von den anderen Unternehmen mit, die scharren ja schon mit den Hufen, ne, übers Excel hinaus mit Power BI oder irgendwelchen anderen Tools zu arbeiten. Und da habt ihr wirklich einen tollen Service geschafft.
Genau, das funktioniert super. Und also so schwierig es mit der Bahn zurzeit ist und so schwierig die ganzen Rahmenbedingungen und die Situation ist, also jeder, der Zug fährt, weiß, dass wir ganz große Herausforderungen mit der Pünktlichkeit und allem, was dran hängt, haben. Trotzdem, die Leute in den Regionen sind unglaublich motiviert. Und da gibt es eine ganz, ganz hohe Bereitschaft, wenn man sowas anbietet, draufzuspringen und es dann eben zu teilen mit Kollegen. Also, das ist eine Sache, die wir tun, die sehr wirkt. Dann haben wir ein Produkt, von dem das auch eine enorme Kraft entfalten wird. Das ist ein Google Maps für die Deutsche Bahn, also heißt InfraMaps. Was ist es? Es ist ein Portal, in dem man mittels Audiodaten, Videodaten, 3D-Punktewolken oder allgemeinen Daten aus Multisensorsystemen eine Visualisierung der Schieneninfrastruktur macht. Die wird zwei- und dreidimensional. Wir haben jetzt den ersten Schritt produktiv gesetzt. Da sozusagen kann man Fotos sehen, die Drohnen gemacht haben von den Bahnstrecken. Und man kann wirklich wie bei Google Maps von oben drauf gucken und reinzoomen Im Gegensatz zu Google Maps hat es eine Auflösung von 2 Zentimetern. Das heißt, man kann da wirklich jeden Schotterstein erkennen. Und überlagert mit diesen Fotos sind natürlich die Daten aus den Bestandssystemen, also die Pläne der Geodaten, die Informationen aus der Instandhaltung, aus unseren SAP-Systemen.
Und das ist ja erstmal für den normal Nicht-Bahnkenner, weil noch mal kurz zum ersten Punkt, also ich kann das 100% bestätigen, ja, also man, natürlich ist man irgendwie genervt, wenn man dann nicht mehr nach Hause kommt, ist mir auch schon ein paar Mal passiert, aber das, ich würde wirklich sagen, es ist, Großteil der Menschen sind extrem motiviert und auch schon so ein bisschen, ne, also man hört das immer so, man geht auf eine Party und man sagt, man arbeitet bei der Bahn und spätestens dann ist irgendeiner, der ihm erzählt, was jetzt irgendwie da alles schiefläuft. Und ich meine, man hat schon so eine Grunddemut. Mir geht es auch schon so als Dienstleister für die Bahn. Ja. Und ich meine, automatisch fängt man an, die Bahn zu verteidigen und sagt, ja, aber wer hat ja zu wenig investiert und so. Und das stimmt auch alles. Also das sehe ich wirklich. Ja. Und da finde ich auch, sind wir oft auch nicht fair zueinander. Genau, das wollte ich noch einmal gesagt haben. nochmal zurück auf das Thema. Das ist ja eigentlich interessant, ne? Weil man meint ja, also erstmal, als ich reinkam, habe ich überhaupt nicht verstanden, dass jede Gleise und jeder Bahnsteig anders ist. Weil man irgendwie, man merkt es ja nicht. Das ist ja das Gute, ne? Weil der Zug irgendwie sich so kippt und neigt und diese Treppen da rumfahren und überhaupt, ja. Das fand ich schon mal krass zu verstehen, auch mit noch Wiedervereinigung und allem drum und dran. Und dass es das eigentlich gar nicht gibt, ne? Weil klar, Google Maps kennt man halt, weil irgendwann mal die Autos rumgefahren sind, aber dass es eigentlich diese gerade dreidimensionale Information so eigentlich gar nicht gibt. Ne?
Genau, also gibt es tatsächlich nicht. Und also, das ist nicht ganz richtig, wie ich es sage. Ganz viele Bauprojekte beispielsweise beauftragen diese Drohnenfotos, die beauftragen auch, dass sie dreidimensionale Visualisierungen kriegen. Aber wie wir es bei der Artenkartierung haben, die haben das bisher lokal genutzt und mit Abschluss des Projektes haben sie diese Daten archiviert. Der neue Ansatz unseres zentralen Analytics- oder Datenbereichs ist, dass man halt in einem Portal es allen bereitstellt. Das heißt, Beauftrager für die Fotos und Bilder und Videos und Multisensordaten sind häufig Bau- und Instandhaltungsprojekte. Sie werden aber dann allen bereitgestellt und dann können plötzlich Leute sie nutzen für völlig andere Zwecke. Also ich will ein Beispiel nennen. Also momentan haben wir eben genau diese Aufsicht mit dem Verschnitt, wie man es von Google Maps kennt, mit den Bestandsdaten. Und wir haben jetzt ein Projekt laufen, das Glasfaserkabel legt. Die haben eine enorme Anspannung, weil sie viele, viele, viele Kilometer Glaskabel in kurzer Zeit legen müssen. Und die sind bisher die Strecken entlang gelaufen, um zu planen, wo sie diese Kabelschächte hinbauen. Warum? Weil man muss wissen, wo die Gleise sind. Man muss wissen, bis wohin das DB-Gelände geht. Man muss wissen, wie Böschungen aussehen und alles. Und man schafft, wenn man mit einem Trupp von Ingenieuren läuft, 8 Kilometer pro Tag. Und mit dem System, diesem Google Maps der Bahn, also unserem Infomaps-Anwendung, kann man das jetzt virtuell machen.
Wie viele Kilometer Strecke haben wir in Deutschland überhaupt?
33.000 Kilometer
hat das Streckennetz. 33.000, okay. Ja. Und wenn es 8 Kilometer...
Ja, da muss man lange laufen.
Gerade rechnen.
Ja, also, genau. Da muss man lange laufen. Und auf dieser, also sozusagen dieses Glasfaserausbauprojekt macht jetzt die Begehung in der Regel virtuell. Da gibt es immer noch Situationen, wo man an die Strecke fahren und gucken muss. Aber schon wenn man die Hälfte der virtuellen Begehungen, es sind mehr, vermeidet, ist das natürlich an Beschleunigung dieses Bauprojekts und an gesparten Kosten und an gesparten Aufwänden, das ist ein dreistelliger Millionenbereich, den dieses System leisten wird. Und natürlich sind dafür die Entwicklungskosten gering, wobei man auch sagen muss, die Kunst ist, die Entwicklung ist die eine Sache, die man leisten muss. Die zweite Sache, die man leisten muss, ist, diese Daten in der Bahn einzusammeln und unter Umständen dann sogar zu beauftragen, dass Daten erstellt wird. Aber also das ist ein Produkt, das jetzt bei uns im letzten November erstmalig in dieser Form ausgerollt wurde und das hat jetzt schon zwischen 15.000 und 20.000 Nutzer. Die DB InfraGo hat 60.000 Mitarbeiter. Wahnsinn. Also da kann man den Impact dieses Systems schon sehen.
Ja.
Auch cool. Wenn man nicht bei jedem bewerten kann, was er dadurch an Zeit spart.
Und wir wissen ja aus anderen Industrien auch, oder auch von Google Maps, ja, das ist ja auch die Basis für viele andere Dinge. Die
genau.
Dann, ne, also das genau. Thema digitaler also, Zwilling, das ja. Thema Simulation.
So ist es.
Bis hin zu Multiagentensysteme, die sich im Virtuellen bewegen und dann ja. über Reinforcement Learning ja. Lösungen schaffen.
Genau. Genau, also so ist es. Wirklich, der allererste Baustein ist da. Und die nächsten Bausteine werden jetzt auch wirklich im ersten Schritt nochmal rein auf der Ebene Visualisierung sein. Streckenvideos reinnehmen, dass man sozusagen die Ansicht hat und nicht nur die Aufsicht. Dann kommen 360-Grad-Bilder, dann wird es dreidimensional. Und wenn man alle diese Daten dann erstmal visualisiert hat, dann kann man nämlich alle diese Daten dafür nutzen, mittels KI auch praktisch Infrastrukturanlagen zu erkennen oder beispielsweise Risse in Bahnsteigen zu erkennen. Also da kommt eine Riesenmenge an Use Cases hinten dran. Also auch da sozusagen, wie im ganzen Bereich, dieses mit kleinen Dingen starten, die idealerweise technisch noch nicht unendlich schwierig sind. Und das geht eben dann hoch bis dahin, dass man so eine Art digitale Repräsentanz der Schieneninfrastruktur automatisiert erstellen kann. Und das wiederum würde ja dann bei uns ein ganz großes Datenqualitätsproblem lösen, weil man dann über diese Erkenntnisse eines Tages in die IT-Bestandssysteme, wo die Daten ja heute manuell gepflegt werden, einfach Korrekturen reinpflegen kann.
Also zumindest irgendwie Abweichungen flaggen, die man dann nochmal nachschaut.
Genau, oder also das muss nicht automatisiert sein, da gibt es ja auch ganz viele Stufen. Aber im Grunde ist es sozusagen jetzt erst ein Stück Visualisierung, dann eines Tages daraus Modellierungen machen und dann das nutzen, um die Datenqualität beispielsweise in unserem SAP-System, das Basis für die Instandhaltung ist, zu verbessern.
Super.
Also es ist ein ziemlicher, ja, eine ziemliche Vision, aber eben auch ein ziemlicher Nutzen, der da noch zu generieren ist und vor uns liegt.
Wir müssen fast nochmal eine zweite Aufnahme machen. Kannst du nochmal, ihr habt einen ziemlich coolen Preis gewonnen mit dem Projekt, wo wir ja auch ein bisschen mithelfen durften. Das ist schon so eins meiner Lieblingsprojekte. So.
Stimmt, wart ihr ja ganz in entscheidender Rolle involviert. Genau,
kannst das du das nochmal kurz erzählen?
Genau,
vielleicht?
Genau, also es war der KI Innovation Award vom FAZ-Institut und KI-Bundesverband. War letztes Jahr, bin ich ehrlich gesagt auch sehr stolz drauf. Was war das für ein Projekt? Die Deutsche Bahn hat sich committed, aus Glyphosat auszusteigen, also aus der Nutzung des Unkrautvernichtungsmittels, mit dem wir gearbeitet haben in der Vegetationskontrolle am Gleis. Und mit der Entscheidung, aus Glyphosat auszusteigen oder aus der Nutzung von Glyphosat auszusteigen, ist eine sehr effektive Methode der Unkrautbekämpfung weggefallen. Und es war dann relativ schnell klar, dass man mit alternativen Methoden einfach dieses Effektivitätslevel von Glyphosat nicht erreichen kann. Und dann ist klar geworden, dass man den Vegetationsmanagern gerne eine Möglichkeit bereitstellt, quasi kritische Vegetation im Vorfeld zu identifizieren, sodass sie zielgenauer aktiv werden können.
Ja.
Und dann haben wir uns überlegt, wie wir das machen und haben dann einen Ansatz gewählt, wo wir eben Streckenvideos verwenden und mit Vision AI genau praktisch so in sehr kleinen Abschnitten des Netzes ausgeben, wie stark die Vegetation im und am Gleis ist.
Also da mussten wir erstmal eine Image Detection, also eine Bilderkennung, oder kannst du da vielleicht mal algorithmisch ein bisschen drauf eingehen, Tini?
Gut, algorithmisch bin ich jetzt gar nicht so tief drin, das hat ein Kollege von uns gemacht, aber genau, am Ende des Tages muss man erstmal aus den Videosequenzen Bilder und Bildausschnitte sozusagen erzeugen, die auch das Gleis zeigt und ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff ist, aber das ums Gleis herum sozusagen, um dann erstmal überhaupt zu erkennen, ob eine Vegetation da ist und dann perspektivisch auch welche. Und das war schon auch nochmal sehr spannendes.
Ich glaube, das wird Gärtner ja weiterentwickeln, oder?
Und ich habe gesagt, Rehkitz-Erkennung.
Ja. Genau, also die Vegetationsmanager sagen eigentlich, das war jetzt wirklich nur der allererste Schritt, weil es nur eine sehr grobe Information ist, ob dort etwas wächst oder nicht wächst. Also es ist wohl, also es ist technisch super, aber es ist sozusagen vom Nutzen her wirklich nur das erste Stückchen, Eigentlich brauchen die nämlich eine Pflanzenerkennung, weil es wohl in der Vegetationskontrolle nicht nur relevant ist, ob dort etwas wächst, sondern es ist wohl auch hochgradig relevant, was dort wächst.
Wie kann man sich ja vorstellen,
so ein bisschen Gras sozusagen ist vielleicht nicht so schlimm wie irgendwie fiese Dinge, die da halt total robust sind.
Lang.
Ja, genau.
Ja, genau. Das ist auch der Urhammer. Also haben wir noch ein letztes Beispiel parat oder hast du noch?
Genau, ein letztes Beispiel noch ist auch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Ist Zukunftsmusik, haben wir die ersten erfolgreichen POCs jetzt gemacht und wissen, dass es funktioniert. Wir werden jetzt nächstes Jahr relativ viel mit Gen AI machen. Cool. Und zwar, wenn man Bauprojekte hat, hat man ganz, ganz, ganz viele Dokumente und ganz viel Arbeit mit diesen Dokumenten. Ich will ein Beispiel nennen. Beispielsweise gibt es das Nachtragsmanagement. Also einen Nachtrag muss man immer dann machen, wenn man eine Änderung auf einen Bauvertrag hat, weil etwas zu lange gedauert hat oder man irgendwas unplanmäßig machen muss. Und wenn man so einen Nachtrag macht, dann muss man den schreiben und der muss dann mit ganz, ganz, ganz vielen anderen Dokumenten konsistent sein. Also mit 80, um es genau zu sein, also mit 80 Dokumententypen.
Ich kenne es gerade aus dem privaten Bereich, Textur, genau. Mhm.
Genau, und da werden wir jetzt, es ist eben schon erprobt, Large Language Modelle einsetzen, um sogenannte formale, eine formale Prüfung eines Nachtrags mit Gen AI zu machen. Mhm. Und das muss man sich so vorstellen. Also es gibt heute 125 Prüffragen, die ein Ingenieur tatsächlich alle einzeln beim Durchlesen eines Nachtrags zu prüfen hat. Und nur wenn alle diese 125 Fragen positiv beantwortet sind, kann er der Nachtrag seinen Weg gehen. Und genau diese formale Prüfung wird jetzt eine Gen AI machen. Und wir haben das sehr, sehr detailliert und sehr, sehr vorsichtig ausgewertet. Wir wissen schon, dass unsere AI genauso gut ist wie ein erfahrener Ingenieur.
Also und ich weiß nicht, habe ich gehört, 3 Monate schneller oder so vom ganzen Prozess dann oder?
Ich habe die Zahl der Monate jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall ist es eine naheliegenderweise nicht übermäßig beliebte Arbeit, die formale Prüfung für Nachträge durchzunehmen. Und also ich erinnere mich, dass sozusagen es hieß, ein Ingenieur braucht dafür 1,5 Stunden. Die Gen AI läuft in 60 Sekunden durch. Mm. Jetzt ist da aber natürlich das Delta nicht ganz realistisch, weil der Ingenieur wird noch mal drüber schauen. Aber die Gen AI gibt sozusagen nicht nur die Antwort auf die 125 Fragen, sondern sie begründet auch genau, warum sie beantwortet hat. Mhm. Und sie gibt auch sofort die Textstellen raus, aus denen sie es detektiert hat. Also
super cool.
Ja.
Ja, das ist eben auch spannend. Genau, ja, wir haben mit Verlagen arbeiten wir da gerade auch an verschiedenen, gerade auch Multiagentensysteme, wo es dann nochmal einen, wie man ja auch so aufgestellt ist, ne, da gibt es dann nochmal einen Fachplaner und einen Rechtschreibprüfungsagent und so weiter.
Ja,
wir müssen jetzt leider langsam wirklich zum Ende kommen. Vielleicht müssen wir auch in Zukunft ein bisschen mehr Zeit einplanen, wenn wir so eine Runde auch zu dritt haben. Genau. Was vielleicht nochmal, also jetzt haben wir super gelernt, wo es bei dir herkam, eben aus diesem mathematischen Kontext und dann eher so aus der, ja, aus der Pflicht, die Tugend, wie auch immer, also aus einer konkreten Problemstellung heraus reingekommen, wie ja viele auch, die so früh schon gestartet sind im Quereinstieg, ja, bei uns beiden im Grunde auch. Mhm. Und dann eben wirklich diese tolle, verantwortungsvolle Aufgabe, dieser Wahnsinns-Teamaufbau von 300 auf 300 Leute in 4 Jahren und eben jetzt dieser große Impact auch, ja, sicherlich nochmal vielleicht gepusht auch durch die neue Gesellschaft und eben diese wichtige Aufgabe, die wir in Europa und in Deutschland eben lösen müssen. Und Infrastruktur wird sich ja so schnell nicht ändern von heute auf morgen, auch wenn wir gerade viele Baustellen haben, sondern ne, viele Kollegen gehen in Rente. Da habe ich auf verrückte Zahlen gehört, teilweise die Hälfte der Belegschaft in den nächsten 7 bis 10 Jahren. Bei der Bahn.
Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, also, aber es ist ein großes drauf Problem.
Das ist wirklich ein hoher Prozentsatz. Und auf der anderen Seite, klar, es könnte vorsichtig gesagt besser laufen aktuell. Ne? Gründe kennen wir. Und auf der anderen Seite müssen wir aber das Doppelte an Passagieraufkommen befördern, die nächsten, glaube ich, 10 Jahre, damit wir Klimaziele erreichen.
Also die Strategie,
Also das ist so, wie soll das gehen? Und da weiß man schon, wenn man da letztens hat einer gesagt, wir sind am Ende von so einer S-Kurve, also wenn wir einfach nur versuchen, schneller und fleißiger zu sein, dann wird es wahrscheinlich das nicht reichen. Mhm. Also wo siehst du denn, wenn wir jetzt dann sozusagen in die Zukunft schauen, was glaubst du, wo wird sich KI bei euch und also Daten und KI in einem und vielleicht auch für Europa, was siehst du kommen und welche Entwicklung würdest du auch gerne sehen?
Also klingt jetzt vielleicht sehr trivial, aber von all den Bausteinen, die wir genannt haben, von der Verbesserung der Datenqualität hin zu durchgängigen Datenflüssen, die dann einfach eine viel, viel bessere und schnellere Digitalisierung ermöglichen. Also das sozusagen ist zwar total schwierig, meiner Meinung nach wird es aber kommen, weil ohne Digitalisierung wird man die Ziele nicht erreichen können, die man erreichen muss. Und deswegen wird der Handlungsdruck da so groß werden, dass es kommt. Gut, und bei Daten und KI, das wisst ihr selber am besten. Da gibt es jetzt ganz viele neue Dinge, ChatGPT, alles Mögliche. Und ich würde mich nicht wagen zu prognostizieren, wie diese Dinge ganz genau im Unternehmen wirken und ganz genau zum Einsatz kommen. Aber es wird sich natürlich grundlegend verändern. Aber ich wage mich nicht, da jetzt eine Aussage zu machen.
Vielleicht ich doch ein bisschen gekitzelt noch. Glaubst du, es wird dann noch in 5 bis 10 Jahren eine KI-Strategie geben? Oder ist dann für dich KI einfach ein fester Bestandteil, so wie wir heute auch keine Internetstrategie haben, weil es zum Leben dazugehört?
Das ist ja kein Widerspruch. Also ich glaube, es wird mindestens 5 Jahre dauern. Mhm. Also die DB InfraGo ist jetzt in KI eingestiegen, kann man, glaube ich, in aller Ruhe sagen. Es gab schon mal ganz einzelne Stellen. Jetzt fängt es an, systematisch zu werden. Bei der DB InfraGo, bin ich sicher, kommen jetzt die Large Language Models massiv zum Einsatz. Da ist unheimlich viel Luft nach oben offen. Also das wird kommen. Und mit welchen Schwerpunkten, in welcher Geschwindigkeit, bis wann, I don't know.
Wie passt es zu diesem aktuellen Sparprogramm von der Bahn? Ist es eher ein Beschleuniger, weil man muss mit weniger Ressourcen mehr erreichen? Oder ist es ein Hinderer, weil man vielleicht doch so diese dicken Bretter Richtung Qualität und Foundation nicht bauen kann?
Also ich glaube, man kann nicht sagen, entweder oder. aber ich will mal insoweit sagen, bei uns wird diese Diskussion sehr intensiv und auch aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll und positiv geführt. Sollte man, also es gibt einen Druck zu sparen, wenn man kein Geld hat, wo soll man es hernehmen? Und die Diskussion wird schon sehr intensiv geführt, ist Digitalisierung die Stelle, wo man sparen sollte oder sollte man die Digitalisierung ausnehmen? Ich will da jetzt absolut nichts vorwegnehmen, aber ich will mal sagen, es wird thematisiert und in meiner Wahrnehmung auch sehr sinnvoll thematisiert.
Okay. Tini, was wünschst du dir für die Zukunft als KI-Expertin und was würdest du gerne noch sehen? Oder was hättest du Bock noch im Team von Nina mit zu bauen?
Nee, also grundsätzlich, glaube ich, muss man echt sagen, macht ihr das wirklich super toll. Also mir macht wahnsinnig viel Spaß, bei euch zu arbeiten und auch ich kriege sehr, sehr positives Feedback von den Mitarbeitern. Also was mir immer sehr viel am Herzen liegt, sind so die Menschen, die Personen, der Spirit. Und das ist eigentlich auch was mich so immer wieder antreibt, weil wir sind ja ein people-getriebenes Business auch irgendwo. Und das ist eigentlich was ich mir wünsche, diesen Team-Spirit aufrechtzuhalten, sei es hier bei AT als auch bei euch. Das finde ich einfach toll und mir macht das auch wahnsinnig viel Spaß, mit netten, motivierten Leuten zusammenzuarbeiten.
Und da coole Lösungen.
Ja, danke schön.
Ja, toll.
Ja, ich gerne aus deinem Mund, weil du schon so viele Unternehmen von innen gesehen hast.
Ja.
Ich glaube, wir müssen aufhören. Hast du noch so einen letzten, was willst du den Hörern und Hörerinnen oder Zuschauern, Zuschauerinnen noch so mitgeben? Oder kann man sich bewerben bei dir? Hast du Stellen offen?
Genau, also das ist vielleicht genau der richtige Ansatz. Wir haben Stellen offen. Total gerne auf uns zukommen. Wir sind an allen Kontakten interessiert.
Sehr schön. Ja, dann kommen wir zum Ende. Wirklich vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das war, wenn nicht sogar, vielleicht die beste Aufnahme. Wir werden sehen, was die Zuschauer und Zuschauer sagen. Aber wirklich danke für die Offenheit, für die Ehrlichkeit und danke auch, dass du hier jeden Tag in der Früh aufstehst und Europa und Deutschland die Bahn da ein bisschen nach vorne bringst bei diesem wichtigen Zukunftsthema.
Gleichermaßen danke an euch und danke für die Zusammenarbeit mit euch und dem Podcast.
Und natürlich, wenn du schon eine Folge vielleicht geguckt hast von uns, du bekommst auch unser Maskottchen hier.
Ja, also vielen Dank.
Macht sich ganz gut, so beim Videocall auch.
Absolut und wird meinen Sohn schwer begeistern.
Sehr schön, perfekt.
Sehr gut.
Also, vielen lieben Dank und bis bald.